Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Ja, hallo zusammen. Heute bin ich alleine. Peter ist heute nicht dabei. Deswegen herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Matthias Schwarz beim Rocketing Healthcare Podcast. Ja, und wir haben heute eine ganz spannende Gästin da, und zwar die Caroline Mühle, Business Development Managerin bei der Healthtech GmbH. Hallo, Caroline.
Hi, moin.
Moin. Na, man hört schon, du sitzt in Norddeutschland, eindeutig erkennbar. Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast und ja, mit uns deine Eindrücke teilst, ein bisschen die Lösung teilst, die ihr entwickelt habt. Aber bevor wir jetzt richtig tief auch in die Lösung einsteigen, auch in die Geschichte so ein bisschen dahinter, lass uns oder hol uns einfach mal ab. Wer bist du? Was machst du? Ja, einfach mal, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie soll man sagen, ein Bild von dir haben, sich vorstellen können, wer ist hinter der Stimme und wer ist die Caroline?
Ja, klar, gerne. Gut. Ich bin Caroline Mühle, ich bin 29 Jahre alt, ganz kurz unter der magisch 30er-Grenze. Ich sitze tatsächlich bei mir im Homeoffice und wie du schon richtig gesagt hast, ich bin bei mir in der Firma das Nordlicht. Ich komme tatsächlich aus der Nähe von Lübeck und ja, arbeite im Normalfall entweder remote oder mobil aus dem Auto heraus, irgendwo in Deutschland bin ich meistens anzutreffen. Genau, und ich befinde mich gerade noch in den letzten Zügen meines Masterstudiums. Da wird wahrscheinlich das nochmal nachher zur Sprache kommen. Ja, was mache ich sonst so? In der Freizeit verbringe ich ganz gerne die Zeit natürlich mit Freunden, ganz klassisch, so wie es, glaube ich, jeder sagen würde, beim Sport, im Fitnessstudio oder am Wochenende auch ganz gerne mal auf meinem Boot. Ja, wer jetzt da die Vorstellung von mir auf einer großen Yacht jedes Wochenende hat, die will ich direkt mal nehmen. Das ist tatsächlich ein kleines Schrottboot, das war mal ein Scheunenfund, die ich liebevoll mit ein paar Freunden wieder restauriert habe und zumindest so weit fit gemacht habe, dass ich damit nicht untergehe.
Ja, das aber klingt doch cool und zeigt ja auch, ne, die soziale Geschichte dahinter. Und wenn man das Boot klar macht, dann schippert man noch mal stolzer über die Ostsee am Ende des Tages, ne, glaube ich. Das ist ganz wichtig. Genau. Jetzt hast du gesagt, du bist 29, noch relativ jung, ja, aber auch schon einige Jahre tatsächlich Erfahrung in verschiedenen Bereichen. Lass uns da noch mal so ganz kurz ein bisschen abholen, weil wir da so ein bisschen drauf schauen. Jetzt wissen wir so ein bisschen aus deinem Privatleben, aber wie war jetzt auch der Weg von dir in Richtung der Healthtech GmbH, was ihr macht, da kommen wir gleich noch dazu. Aber du bist ja im November 22, wenn ich es richtig weiß, eingestiegen. Was hast du vorher gemacht? Und da die zweite Frage, diese Erfahrungen bei anderen Unternehmen in anderen Bereichen, wie konntest du das jetzt bei Healthtech einbringen und was hat dir da auch geholfen?
Genau, November 22 ist genau richtig. Wie bin ich dahin gekommen? Ja, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ich war damals bei meinem Arbeitgeber schon so ein bisschen länger am Überlegen, ob ich dort bleiben möchte, ob dort für mich die Möglichkeiten und Chancen, mich weiterzuentwickeln, ja, noch da sind oder genügend sind. Man muss dazu sagen, ich kann nicht stillsitzen. Das ist leider eine meiner guten und auch schlechten Eigenschaften. Und dann habe ich einfach mal gestartet und mich so ein bisschen nach dem Studium umgeguckt. Also ich habe bereits ein Grundstudium gemacht in der Biomedizintechnik und habe dann gedacht, naja, vielleicht schaue ich mal ans Wirtschaftliche, weil auch mein damaliger Arbeitsplatz im wirtschaftlichen Bereich war. Ja, und bin dann irgendwie auf den Trichter gekommen, dass ich auf jeden Fall nochmal einen Master machen möchte und das nicht Vollzeit, sondern natürlich nebenberuflich, weil ganz ohne Geld lebt es sich auch nicht gut. Ja, und habe mich dann erstmal umgeschaut. Und mit der Firma Healthtech habe ich tatsächlich in dem Moment bereits schon länger zusammengearbeitet. Das heißt, ich kannte die meisten Charaktere da, verstand mich auch mit denen sehr gut oder heute auch noch, muss ich sagen. Und habe dann so, ja, mal überlegt, ob ich da nicht mal an die Tür klopfe und frage, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, mich da auch im Studium zu unterstützen. Mein damaliger Arbeitgeber hat mir bereits signalisiert, dass das nicht funktionieren wird und damit ist dann für mich auch ja, die Tür sozusagen zugefallen. Genau, und so ist es eigentlich gekommen. So bin ich dann zur Helptech gekommen. Da wurde ich mit offenen Armen empfangen, muss ich sagen. Das war ganz, ganz herzlich. Und ich habe mich mega gefreut, da anzufangen. Vor allem auch, weil das Ziel war, ja, das Bionic Back dann in die Gesundheitsbranche zu bringen. Und sehr viel mehr Plan bestand bis dato nicht. Also das war mein Arbeitsauftrag. Ich habe dann praktisch von null auf gestartet und habe dann gleichzeitig mit dem Studium auch bei Helptech angefangen. Ja, und konnte dann da richtig schön Learning by Doing. Nee, doch, richtig gesagt. Einfach mal direkt ins kalte Wasser starten.
Ja, also vielleicht da noch ein Satz mit dem Stillsitzen. Das kann ich bestätigen. Wir haben uns vor einigen Wochen mal persönlich getroffen. Ich durfte auch die Lösung sehen. Aber das ist ja auch dein großes Plus, ne? Du bist ja draußen unterwegs. Du hast was aufgebaut. Du bist wirklich eine Frohnatur, ne? Und holst alle ab. Und ich glaube, das ist auch der große Benefit dahinter und auch deine große Stärke, Menschen zu begeistern von der Lösung. Und jetzt hast du es gerade schon angesprochen, den Bionic Back von Helptech. Jetzt hol uns mal ab. Was macht ihr? Was ist der Bionic Back? Und was ist auch deine Aufgabe dahinter?
Okay, also grundsätzlich erstmal, das Bionic Back kommt grundsätzlich nicht aus unserer Firma. Da haben wir eine relativ komplexe Konstellation mit der Firma Hatrios. Die ist bei uns mit im Haus ansässig und seit die sich gegründet haben im Jahr 2019 oder 20, muss ich sagen, habe ich gerade nicht so ganz im Kopf, arbeiten wir mit denen zusammen, haben die auch von Anfang an, gerade zu Anfang, in den Strukturen unterstützt. Mittlerweile sind die aus ihren Kindern schon rausgewachsen und brauchen unsere Hilfe so gut wie gar nicht mehr. Aber die haben das Produkt entwickelt. Das Bionic Back ist ein passives Exoskelett. Und ein passives Exoskelett ist ein körpergetragenes System, was die Person dabei oder was den Tragenden dabei hilft, den Rücken zu entlasten, um das mal ganz einfach zu sagen. Also im Prinzip kann man sich das vorstellen wie so ein Wanderrucksack. Ist auch ähnlich leicht. Also es wiegt 1,18 Kilo und hat dann noch zwei Verlängerungen an die Beine heran, aber auch eine feste Rückenstruktur. Also im Prinzip wie eine Lordosestütze im Auto hat man dann dauerhaft im Rücken. Und das Bionic Back entlastet zum einen den Rückenmuskel bis zu 30% sogar und unterstützt aber auch in der Bewegung. Das heißt, alle Bewegungen, die man ausgeführt hat oder ausführt, werden ergonomisch unterstützt. Und genau das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Und was genau wir dabei machen, ist, dass wir das Bionic Back in die Gesundheitsbranche reinbringen. Das bedeutet, wir etablieren das in die Pflegeheime, in die stationären sowie ambulanten Dienste, Krankenhäuser und auch alles andere, was halt zur Gesundheitsbranche gehört. Da liegt auch der große Unterschied zwischen uns und Hatrios. Wir sind also in dem Fall auch Vertriebspartner von denen. Und die kümmern sich dann um alle anderen Industrien. Also die Logistik, das Handwerk, da wo das Ganze auch ehrlich gesagt herkommt. Also Exoskelette haben den Ursprung in der Logistik und sind jetzt zum Glück so weit entwickelt, dass es in der Pflege auch super anwendbar ist. Und das ist genau deren Steckenpferd. So, und was bei uns noch mit dazu kommt, ist, wenn Personen bereits eine starke Vorschädigung haben, dass wir auch für die Personen eine gute Lösung mit parat haben. So, meine Aufgabe jetzt speziell ist im Prinzip, das ganze Geschäftsfeld bei uns aufzubauen. Also wir sind eine etablierte Firma. Wir haben eigentlich ein ganz anderes Kerngeschäft, und zwar Sehbehinderten- und Blindenhilfsmittel. Also wir sind bereits Leistungserbringer für verschiedene Kostenträger. Und was ich jetzt mache, ist so ein bisschen abgegliedert. Man könnte es ehrlich gesagt Unternehmen im Unternehmen nennen, weil wir komplett autark agieren. Also wir versuchen uns überwiegend selbst zu finanzieren und haben ganz eigene Geschäftspraktiken. Klar, wir sitzen in denselben Räumen, aber wir haben sozusagen eine komplett eigene Marke unter der Marke Helptech aufgebaut. So, und ich, ja, bin im Prinzip Verantwortungsträger für den ganzen Kram. Ich leite das Ganze sowohl strategisch als auch zum Teil ein bisschen operativ. Also auch da bin ich noch mit im Feld unterwegs. Ich mache das Marketing drumherum gemeinsam mit meinem Team und ja, schau, wo es die nächsten Jahre so damit hingeht.
Wunderbar. Schöner Rundumblick. Also ihr seid eigentlich ein Corporate Startup, ne? Hat man im Vorfeld auch schon mal ganz kurz angerissen. So würde ich das einordnen. Sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, lass uns mal auf das Exoskelett eingehen. Also es hat ja seinen Ursprung in der Lagerlogistik. Jetzt habt ihr verschiedene Geschäftsfelder eruiert. Welches Hauptproblem oder welche Herausforderung habt ihr erkannt und sprecht ihr dann auch damit an? Also geht es nur tatsächlich darum, ja, jemand, der schon Rückenbeschwerden hat, zu entlasten, oder ist es tatsächlich auch präventiv einsetzbar?
Nee, es geht tatsächlich beides. Also wir sind sowohl im präventiven als auch im, na gut, primärpräventiven Bereich, tertiär- und sekundärpräventiver Bereich und aber auch im rehabilitativen Bereich tätig. Also im Prinzip deckt das einmal so die ganze Sparte ab. Das macht es möglich, aufgrund dessen, dass wir eine stützende Rückenstruktur haben. So deswegen hat es auch wirklich eine medizinische Relevanz, um Personen, die bereits einen Schaden haben, wieder in gesunde Bewegungsmuster reinzubringen. Genau, was haben wir identifiziert in der Gesundheitsbranche? Also, das ist relativ einfach gesagt, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann sticht die Pflege immer dadurch heraus, dass die Muskel-Skeletterkrankungen in der Pflege mit die allerhöchsten Fallquoten haben. Also da kann man tatsächlich sagen, dass durchschnittlich die Pflege generell eine hohe Krankenrate hat. Liegt, glaube ich, jetzt aktuell bei 28,2%, nee, 29,8 sogar in der Altenpflege, was mehr als 10 Tage mehr als andere Branchen ist. Und allein von diesen 29,8 Tagen entfallen 8 Tage auf Rückenerkrankungen pro Person pro Jahr. So, das ist eine extrem signifikante Zahl. Und gerade Rückenerkrankungen, das ist ein Volksleiden. Also jeder hatte das schon mal, jeder kennt das und jeder weiß, wie ätzend das ist, weil es einfach, es strahlt aus in die Beine, es ist immer präsent, es ist die Körpermitte, man kann einfach nichts mehr machen. Und manchmal hilft nicht mal mehr eine Ibu. Und auch die Ausscheidungsquote in der Pflege ist unfassbar hoch, einfach aufgrund von Muskel-Skeletterkrankungen. Das heißt, eigentlich ist die Relevanz von diesem Thema Exoskelett in der Pflege unter allen Branchen am allerhöchsten, aber es ist natürlich auch die schwierigste Branche, in der man operieren kann.
Absolut, das mit den Krankentagen kann ich nur unterstreichen. Ist eben eines generellen Problems, aber in der Pflege natürlich nochmal viel stärker. Und insoweit ist es spannend, dass es aus der Logistik raus den Weg jetzt in die Pflege findet oder in andere Berufe. Da nochmal der Punkt, wenn man in die Pflege reingeht, wie sind da deine oder eure Erfahrungen jetzt? Wie haben die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen auch auf diese Lösung reagiert? Weil man muss sich vielleicht so vorstellen, das kannst du auch nochmal besser beschreiben wie ich. Wie gesagt, ich habe es ja nur einmal gesehen bisher, dass man das ja am Körper trägt, mehr oder weniger. Das ist einen begleitet über den Alltag, über den Arbeitsalltag. Wie waren da die Resonanzen? Wie war da vor allem, ja, wie habt ihr einen guten Zugang gefunden zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder war es eher eine ablehnende Haltung?
Ja, das ist immer eine Frage, die ist ziemlich einfach zu beantworten. Wir hatten durchaus auch Probleme. Da muss ich ganz ehrlich sein, es ist nicht ganz einfach. Die Pflege ist generell geprägt von Skepsis, auch eine wahnsinnig große Neugier, aber auf der anderen Seite eine genauso große Skepsis gegenüber allem Neuen. Ja, es hat nicht jeder super positiv darauf reagiert. Letztendlich haben wir es immer so, dass wir in die Einrichtung reingehen. Da ist dann erstmal die Neugierde. Und während des Gesprächs oder während der Präsentation kristallisiert sich so ein bisschen raus, okay, wer ist denn grundsätzlich offen, wer ist weniger offen für sowas? Weil man muss ganz klar sagen, es gibt Leute, die tragen lieber Handtaschen, es gibt Leute, die tragen lieber Rucksäcke. Und genau so verhält sich das auch in der Pflege. Also da gibt es Leute, die sagen, nee, gefällt mir gar nicht, ich mag das Körpergefühl nicht. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nach dem allerersten Tragen, boah, das hat mich total fasziniert. Ich habe ein ganz anderes Bewusstsein jetzt gerade für meinen Rücken. Und ich kann mir super vorstellen, das in meinen Alltag zu integrieren. Und genau das ist aber auch gar nicht schlimm, wenn ich da ganz ehrlich bin. Also wir gehen nicht in die Pflege rein, um zu sagen, jeder Mensch muss dieses Gerät mögen, sondern wenn wir damit einer, zwei oder drei Personen helfen, dann haben wir schon mal ein, zwei oder drei Personen geholfen. Und die können dann eventuell so lange im Beruf bleiben, wie sie möchten. Aber durchaus, das Thema Akzeptanz ist ganz, ganz groß in der Pflege und auch wirklich sehr schwer zu überkommen. Aber manchmal sind es auch die größten Kritiker, denen wir begegnen, die letztendlich die größten Fans werden.
Genau, also genau, mach deinen Kunden oder deine Kritiker zu Fans, dann hast du alles richtig gemacht. So ein kurzer Exkurs im Vertrieb. Aber eine ganz spannende Geschichte. Wenn man da jetzt reinguckt, wie muss man sich da auch diesen, ich sage jetzt mal, Onboarding-Prozess vorstellen? Also ihr habt jetzt eine Pflegeeinrichtung, die möchte das Exoskelett einsetzen für die Mitarbeiter. Dann macht ihr im Endeffekt eine Präsentation, eine Vorstellung, dann meldet sich ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin und sagt, ich hätte das gern. Eben nicht alle, sondern dann wie läuft dann der Prozess ab? Wie holt ihr die ab? Wie begleitet ihr die auch mit Schulungen, im täglichen Alltag, um einfach vielleicht auch, du hast ja gerade beschrieben, dieses Körpergefühl, ein Gefühl für dieses neue Körpergefühl zu bekommen?
Genau, ja, da haben wir verschiedene Modelle. Also wir haben tatsächlich viel ausprobiert, auch viel feststellen müssen, was nicht funktioniert. Das gehört einfach zum Prozess dazu. Und dabei ist rausgekommen, dass man immer vor Ort sein muss. Also natürlich nicht immer und jeden Tag, das können wir gar nicht leisten. Aber dass man auf jeden Fall mal hinkommen muss, die Leute müssen es erstmal ausprobieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da legen wir auch den großen Fokus drauf. Der Prozess ist im Prinzip relativ einfach. Wenn wir eine Anfrage bekommen, das sind dann meistens die Pflegedienstleitungen oder die Einrichtungsleitungen oder auf Messen dann halt auch die Pflegekräfte selbst. Dann machen wir erstmal ein Online-Meeting. Das heißt, das ist für uns der Vorqualifizierungsprozess. dass wir mit denen erstmal sprechen, das erstmal online vorstellen. Da haben wir so einen schönen Showroom. Da stelle ich mich dann hin und präsentiere das erstmal online. Und dann ist eine große Fragerunde. Da ziehe ich auch gerne das Management mit hinzu. Da ziehe ich auch sehr gerne eine Arbeitsmediziner oder Sicherheitsfachkräfte in den Pflegeheimen mit dazu. Weil von all den Seiten kommen immer die kritischen Fragen. Beantworte die dann schon mal im Vorfeld und stelle dann erstmal fest, okay, wie ist denn der Bedarf da überhaupt? So, und dann geht es in die Planung der nächsten Schritte. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ich komme daher und präsentiere das einmal vor Ort, auch vor den Pflegekräften. Da bin ich super flexibel, was das angeht, oder generell mein Team. Wir können das als Workshop gestalten, sodass die Leute auch direkt mit eingebunden sind. Da geht es dann um die Frage, welche Erwartungshaltung habt ihr? Was wünscht ihr euch? Was können wir davon erfüllen? Und ja, dann präsentiere ich das da einmal und jeder, der möchte, kann es erstmal ausprobieren. So, das ist der erste Step, den wir machen. Während des Ausprobierens gibt es eine Kurzeinweisung, dass die Leute grundsätzlich einmal wissen, wie funktioniert das. Das ist meistens relativ einfach. Also das Anziehen dauert nicht lange, das Einweisen dauert nicht lange, dadurch, dass das Produkt grundsätzlich recht simpel gehalten ist. Und genau, dann geht es in die nächste Entscheidungsphase. Dann können sich die Kunden entscheiden, ob sie es für 2 Wochen testen möchten oder implementieren möchten. Die Implementierung beinhaltet immer, dass wir ein Vorabgespräch führen. Das ist unser zweiter Vorqualifikationsschritt sozusagen, in dem wir feststellen, was möchten die Kunden denn überhaupt? Wollen sie das generelle BGM-Ziel erfüllen oder möchten sie speziell gewisse Personen mit Rückenschmerzen unterstützen oder wollen sie Personal damit werben? Was ist das generelle Ziel dieser Einrichtung mit dem Exoskelett? Und wer wird daran beteiligt sein? Welche Leute nehmen teil? Wie machen wir das Kickoff? Wie werden die Leute eingewiesen? Und auch dann werden die nächsten Termine geplant, also zwei Feedbackgespräche und ein Abschlussgespräch. Und dabei gibt es dann Testbögen. So, und dann geht es in die Implementierungsphase. Da können dann die Leute einfach ausprobieren, rumtesten und füllen am Ende des Tages dann diesen Testbericht aus. Das ist ein Bewertungstool, was wir zur Verfügung stellen, damit am Ende auch ein messbares Ergebnis rauskommt. Weil wir hatten es ganz, ganz häufig gerade am Anfang, dass wir dann das Endgespräch hatten und dann hieß es, ja, nee, also der eine fand es gut, der andere fand es nicht so gut. Hier hat es mal gezwickt. Ja, ich glaube, das Feedback war grundsätzlich positiv. Ja, das ist erstmal nicht messbar. Es tut mir leid, aber da müssen wir ja ein bisschen spezifischer nachfragen. So, genau. Und danach geht es dann in die Entscheidungsfindung, wie viele angeschafft werden sollen, wie viele Mitarbeiter das gut finden brauchen oder auch, ob man das eventuell mal einem Kostenträger vorstellen könnte für bestimmte Personen. Das ist ganz, ganz individuell, betrifft auch tatsächlich nicht jeden. Ja, und so geht es dann weiter. Und die zweite Möglichkeit, das wird jetzt sehr, sehr lang. Es tut mir fast schon leid, dass ich so lange einen Monolog halte. Da ist ein Coaching Day. Der Coaching Day ist im Prinzip auch, dass ich in die Einrichtung komme oder ich und mein Team. Dann machen wir eine Einweisung, auch wieder im selben Prinzip wie bei der Implementierungsphase. Wir machen einen kleinen Workshop, einen Kickoff, alle werden eingewiesen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass ich 3 Exoskelette mitbringe, gegebenenfalls auch mal mehr oder weniger. Und ich begleite die Person den ganzen Tag über. Es ist im Prinzip ein Intensivtraining, wo ich mit in der Einrichtung bin und bei allen Tätigkeiten, wo das Exoskelett angewendet wird, einfach mal über die Schulter schaue und mal hier und da ein paar Tipps gebe. Was immer mit dabei ist, sind natürlich Unterlagen zum Anziehen, zur Anwendung. Man hat dauerhaft Zugriff auf Videos, wo man sich das nochmal in Erinnerung rufen kann, wie man das Exoskelett richtig anwendet, weil das ist tatsächlich das A und O. Damit steht und fällt das ganze Projekt. Die Handhabung muss sitzen. Und dann ist auch die Einführung relativ einfach.
Also keine Sorge, ich finde es jetzt eher faszinierend und spannend, die Ausführung, weil es widerspiegelt, dass ihr euch da sehr intensiv mit beschäftigt, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden erkennt und euch da ein Feedback einholt und auch schaut, was passt auf jeden. Und ich glaube, ich finde auch am Ende des Tages, also aus meiner Sicht, ist es entscheidend, ob das Projekt nachher erfolgreich ist oder nicht. Das hast du ja gerade auch gesagt. Na, wenn so schwammige Aussagen kommen, naja gut, also zwei fanden es toll, zwei haben es gar nicht getragen und zwei waren krank. Dann wird es halt schwierig, das zu messen. Und ich denke tatsächlich mit dieser Vorgehensweise, die vielleicht ein bisschen aufwendiger ist, holt man aber die Mitarbeiter ab und schafft dann auch wieder mehr Transparenz und auch mehr Akzeptanz am Ende des Tages. Ich habe da vielleicht noch, bevor wir auch ein bisschen weiterspringen in den Themen, noch eine Frage. Wie geht ihr damit um, wenn ihr jetzt in dieser Implementierungsphase seid und ihr habt im Endeffekt tatsächlich jemand, der schon eine Vorerkrankung hat im Rückenbereich, eine Bandscheibenschädigung, andere Themen. Wie geht ihr damit um? Holt ihr dann einen Arbeitsmediziner, wenn der im Betrieb da ist, mit dazu? Und andersrum, wenn jemand während der Exoskelett-Einführung Phase, wo er es nutzt, zum Beispiel trotzdem Rückenprobleme bekommt. Wie schafft ihr da diesen Transfer? Weil ihr habt ja sicherlich auch, also die medizinische Kompetenz, ja, aber man muss ja vielleicht irgendwann in eine ärztliche Therapie überführen. Also wo ist da die Schnittstelle und wie handelt ihr das?
Also im besten Fall ist tatsächlich ein Arbeitsmediziner vor Ort. Das ist immer sehr, sehr wünschenswert, ist leider nicht überall umsetzbar. Wenn ein Arbeitsmediziner vor Ort ist, dann ziehen wir die einfach immer mit dazu. Meistens sind die auch sehr interessiert an dem ganzen Thema, probieren es auch gerne selbst mit aus und geben dann ihr Feedback dazu. Das ist überwiegend sehr, sehr positiv. Klar, ein paar kritische Stimmen sind immer mit dabei, die insbesondere die Frage stellen, ob die Muskeln dadurch abbauen könnten. Nur das mal kurz eingeworfen, nein, tun sie nicht. Genau, und wenn jemand mit Rückenschmerzen dabei ist, dann haben wir im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Ist es eine gesicherte und feste Diagnose, könnten wir an Kostenträger herantreten. Rein aus dem Background meiner Firma haben wir die Möglichkeit dazu. Wir sind auch zertifiziert und wir haben es auch in einigen Fällen schon gemacht und auch erfolgreich. Das sind aber immer Individualentscheidungen. Also das können wir nicht pauschal sagen, dass bei der und der Diagnose immer der und der Kostenträger greift. Da muss man das wirklich mal im Einzelfall anschauen. Da gibt es noch weitere Bedingungen, die dazukommen. Das machen wir dann aber wirklich in der Individualabsprache mit den Mitarbeitenden und schauen uns das ganz genau an. Dass jemand während der Implementierungsphase starke Rückenschmerzen entwickelt, hatten wir so noch nicht. Das Einzige, was wir mal hatten, das war ein Anwendungsfehler, dass es deutlich zu tief getragen wurde. Das heißt, auch das Rückenteil saß dann mehr im Gesäßbereich. Das ist natürlich suboptimal. Das war aber tatsächlich, bevor wir diese Umstellung hatten auf diese Intensivtrainings. Damit können wir es jetzt immer sehr, sehr gut umgehen. Und was ich schon ein paar Mal mitbekommen habe, ist tatsächlich, dass es ab und zu Muskelkater führen kann. Dann meistens im oberen Rückenbereich. Das hat mich am Anfang ganz schön verwundert, aber es liegt im Prinzip einfach daran, und das habe ich nach Rücksprache mit einem Mediziner dann auch festgestellt, beziehungsweise einer orthopädischen Einrichtung, wo es therapeutisch genutzt wird, dass viele Leute ja bereits in so einer starken Fehlhaltung sind, gerade wenn sie vorher erkrankt sind, dass andere Muskelgruppen gerade im oberen Rückenbereich vielleicht ein bisschen vernachlässigt werden. Und dadurch, dass man immer wieder in die aufrechte Position gelangt, kann es natürlich sein, dass die Muskeln dann wieder ein bisschen stärker gefordert werden und in der ersten Woche hin und wieder mal ein Muskelkater auftritt.
Okay, verstanden. Jetzt lass uns ein bisschen rausgehen aus dem Thema, also wie ist der Anwendungsfall in Richtung auch der Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen. Also hast du uns ja einen sehr guten Überblick gegeben. Jetzt hast du mehrfach schon gesagt oder jetzt auch gerade zum Schluss, dass das Thema Kosten ist natürlich immer ein Thema in der Gesundheitswelt. Jetzt hast du vorhin auch das Stichwort BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, mal reingeworfen. Tatsächlich die Frage an dich, wie seid ihr da aufgestellt? Seid ihr als klassische BGM-Lösung zertifiziert? Wo kann man euch vom Prinzip her einsortieren gegenüber auch den Kostenträgern, den Beteiligten? Oder seid ihr eine reine, ich nenne es jetzt mal B2B-Lösung? Das heißt, der Arbeitgeber sagt, ich hätte das gern und der kauft dann die Lösung und dann ist es okay.
Ja, eine ganz klare Einsortierung gibt es nicht. Das ist genau wie die Frage nach, ist es eine PSA, also eine persönliche Schutzausrüstung, oder ist es ein Arbeitshilfsmittel? Sehr schwer zu bewerten, das muss ich ganz, ganz klar sagen. Also unser ganz großer Fokus liegt natürlich im B2B. Und natürlich ist unser Ziel, dass alle das präventiv benutzen, damit niemals wieder jemand Rückenschmerzen hat auf dieser Welt. Das funktioniert aufgrund des Budgets leider häufig nicht. Wir sind aber tatsächlich zum einen im BGM unterwegs. Ganz einfach als ja, Vorsorgemaßnahme. Man kann sich das vorstellen wie ein Lifter. Also in die Kategorie könnte man das einsortieren, wobei wir keinen Lifter ersetzen. Das nur mal nebenbei erwähnt. So, das ist zum einen. Zum anderen kann es aber auch durchaus ein persönliches Hilfsmittel sein, was dann die Gesundheit fördert und dann eher wieder eine Eingliederungsmaßnahme ist. Also da sind wir auch schon häufig drin gewesen. Und zum anderen waren wir auch schon oder sind wir zum Teil Therapiegerät in der Physiotherapie, wenn Leute ja in eine orthopädische Reha kommen und dort dann wieder aufgepäppelt werden.
Okay, und das heißt also, klare Einordnung gibt es nicht. Jetzt aber die Frage, wo habt ihr jetzt in letzter Zeit tatsächlich so eure ersten Erfolge auch erzielt? Also du bist jetzt seit, ich sage mal, knapp 2 Jahren mit dabei, hast das aufgebaut und gerade in so einem Markt, der ja sehr stark reguliert ist, wo immer viele sagen, wo seid ihr reguliert, wie seid ihr zertifiziert, wer ist der Kostenträger, ist natürlich relativ schwierig, wenn man sagt, okay, so, wir hängen irgendwo dazwischen, also wir sind alles und nichts am Ende des Tages, was ich aber nachvollziehen kann, komplett. Aber wo habt ihr oder wie habt ihr es auch geschafft, zum Beispiel gerade auch, du hast gesagt, die Bewilligung, wie habt ihr geschafft, Kostenträger davon zu überzeugen, dass ihr erstattet werdet, also ins Erstattungsverfahren kommt? Oder wie habt ihr auch tatsächlich die ersten Kunden dann gewonnen und überzeugen können, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt wirklich Geld in die Hand für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Also, Wo fange ich da an? Wir haben sehr, sehr viele Erfolge erzielt. Zum ersten, also grundsätzlich erstmal, dass unser Team sich ein bisschen vergrößert hat. Gut, ich fange mal an bei den ja, Projekten, die tatsächlich aus eigener Tasche, aus dem eigenen Budget finanziert wurden. Da haben wir jetzt wirklich sehr, sehr starke Partner aktuell an der Hand. Also das ist eigentlich unser größter Erfolg, dass unsere Partner uns auch nach dem Kauf weiterhin unterstützen. Das ist tatsächlich nicht bei jedem so, weil die Befürchtung ist schon auch immer da, man kauft das Produkt und dann hängt es in der Ecke. Das ist einer unserer größten Erfolge, dass wir sagen können, nein, wer es anschafft, da wird es dann auch gerne benutzt. Also da freuen wir uns wirklich massiv drüber. Und bei Kostenträgern, ja, wie ist das gekommen? Wir sind extrem gründlich. Also wenn ich oder wir uns ein Ziel setzen, dann ziehen wir zum Glück alle an einem Strang und sind so gründlich, dass wir sagen, okay, wir warten nicht darauf, dass der Kostenträger mal nachfragt, ob es noch die und die Unterlage gibt, sondern wir bereiten einfach alles vor. Also was wir meistens machen, ist dann, dass wir einen ganzen Bericht schreiben, gemeinsam mit der Person, die es erprobt hat. Eine Erprobung gibt es natürlich auch jedes Mal. Das muss sein. Dabei werden Fotos geschossen bei den Tätigkeiten. Dann wird ein langer Bericht erstellt von uns gemeinsam mit der Person und alle nötigen Unterlagen eingereicht. Am besten auch noch ein Bericht von der Person selbst, wo sie nochmal ein eigenes Statement gibt oder einen Arztbericht oder einen Arztbrief für eine Empfehlung. Und so hat das bisher ganz gut funktioniert. Wir sind mittlerweile so weit, dass der ein oder andere Kostenträger auch mal auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich habe da jemanden, habt ihr nicht mal Lust, da hinzufahren und dem eure Lösung vorzustellen? Vielleicht passt es ja. Also das ist tatsächlich unser zweiter, nee, dritter, würde ich sagen, größter Erfolg, dass mittlerweile auch der Wind von den Kostenträgern auf uns zukommt, dass die mal sagen, hey, ich finde es dann doch mal ganz interessant, schaut doch mal. So, und der letzte wirklich große Erfolg, den wir erzielt haben, ist, dass wir jetzt bereits mehrere Studien angeschubst haben, die auch nochmal speziell auf die Pflege konzipiert sind. Also gemeinsam mit unserem Partner Diakonie Salem haben wir jetzt gerade eine relativ große Anwendungsstudie laufen, die über 50 Tage geht. 15 Personen tragen das Exoskelett und gemeinsam auch mit dem Wohnexperium oder der TU Chemnitz wird das dann ausgewertet und ist die allererste groß angelegte Studie von uns, die auch gemeinsam mit einem Kostenträger der Milliliter-BKK zustande gekommen ist. Und so ein paar kleinere Studien, die dann eher Laborstudien sein werden, sind jetzt auch angestoßen. Es war ein Riesenbatzen, den ich da auf dem Schreibtisch hatte. Aber ich bin super froh, dass es jetzt endlich losgeht und dass wir dann auch wirklich mit vielen Ergebnissen hoffentlich bald hausieren gehen können, neben den paar Ergebnissen, neben den Ergebnissen, die wir schon haben.
Bringt mich tatsächlich zur nächsten Frage, Caroline. Und zwar, jetzt hast du gesagt, ihr macht gerade eine Studie. Wie werden tatsächlich diese ja, Ergebnisse oder Erfolge oder Ansätze von euch dann auch dokumentiert und reportet, auch gegenüber dem und auch nachgehalten? Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt habt ihr die Studie, ja, aber seid ihr in einem anderen Unternehmen, da gibt es keine Studie. Wie wird es da zusammengefasst? Auch so mit dem Blick, wenn das nur 4, 5 Personen sind, der Arbeitgeber möchte gerne wissen, wie ist das Investment? Wie kommt es an? Hast du ja immer so das Thema auch Datenschutz mit dabei? Wie handelt ihr das?
Also für uns persönlich, wir arbeiten einfach mit einem CRM-System. Da haben wir das dann anonymisiert drin. Also auch die Fragebögen, die wir zum Teil aus den Testphasen oder aus den Implementierungsphasen zurückbekommen, die sind anonymisiert. Da ist kein Name drauf. Die legen wir dort einfach ab. Und wenn es dann darum geht, das nach außen zu tragen, wir publizieren relativ viel. Na, publizieren ist wahrscheinlich zu viel gesagt. Wir sind häufig mal in Fachzeitschriften, wo wir dann solche Ergebnisse veröffentlichen. Wir haben einen eigenen LinkedIn-Kanal und in Zukunft vielleicht noch weitere Social-Media-Kanäle, wo wir das Ganze dann auch regelmäßig natürlich zeigen werden. Ist natürlich auch für uns eine Sache, auf die wir sehr stolz sind, wo wir auch immer wieder sagen können, hey, das ist nicht für unnütz. Und deswegen, also da wird man dann regelmäßig von hören. Auch auf Vorträgen, auf Messen habe ich auch schon mal ein paar Forschungsergebnisse vorgestellt von uns. An Unis bin ich auch zum Teil unterwegs und habe hier und da schon mal ja, einen kleinen Workshop gegeben für die Studierenden oder ein Testlabor. Und ja, so geht das dann raus in die Welt, würde ich sagen.
Okay, wunderbar. Vielleicht kannst du uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal einen kurzen Überblick geben. Thema Exoskelett insgesamt. Jetzt haben wir viel über die Inhalte, über die Prozesse auch gesprochen, auch über die Herausforderungen mit den Kostenträgern, ne, was eben nicht ganz einfach ist. Aber gib uns vielleicht da nochmal einen Blick, wie der Markt sich aktuell gerade gestaltet und wie auch so dein Blick, ne, aus dem Thema heraus geht. Wie schätzt du das ein? Wie entwickelt sich das Thema? Wir reden ja über Fachkräftemangel, ältere Gesellschaft, die Mitarbeiterschaft wird immer älter etc. Die Rückenleiden sind ziemlich hoch. Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, das Thema wird immer wichtiger. Das war wie damals, als der Helm eingeführt wurde auf der Baustelle. Das hat Jahre gedauert, bis es akzeptiert war. Aber heutzutage ist es nicht mehr wegzudenken. Und das war damals genauso mit dem Lifter oder Liftersystem. Es war mit höhenverstellbaren Betten so. Von unserer Seite aus ist es immer die große Problematik, dass wir nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern die gesamte Technik, die neu im Markt ist. Und das ist nochmal die extra Hürde. Also wir müssen die gesamte Technik erstmal überhaupt vertreten, um dann nochmal sagen zu können, das Produkt, das Bionic Back, ist das allerbeste von allen. Beziehungsweise, so, naja, hat auch nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz im Markt bisher. Ja, und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich bin aber, und da bin ich, also das sage ich auch wirklich ehrlich, ich bin ganz, ganz fest überzeugt, dass das Thema nicht mehr wegkommt. Also das Thema ist aktuell, es ist auch ein kleiner Hype, es ist interessant. Es erregt Aufmerksamkeit, es ist was Anfassbares, also es ist was Nahbares, Leute verstehen es und vor allem targetiert es ein Problem, was in aller Munde ist. Also wie vorhin schon gesagt, das kennt jeder, das Problem. Und je mehr Personen mit Rückenschmerzen da sind, desto höher ist auch die Akzeptanz und desto mehr wird es nochmal gebraucht und mehr angefragt. Und deswegen bin ich tatsächlich sehr sicher, dass es ja, sich noch weiter durchziehen wird. Das Interesse ist heute schon sehr, sehr groß. Großes Thema ist natürlich die Budgetierung, ne? Das, ich glaube, das hattet ihr jetzt auch in ganz vielen Podcasts schon, gerade in der Gesundheitsbranche. Ja, es ist einfach schwierig, muss man sagen, für alle Beteiligten.
Ja, unter dem jetzigen wirtschaftlichen Druck ist natürlich so, dass der Mittelstand oder auch andere Arbeitgeber natürlich schauen, wo geben sie zuerst ihr Geld aus, aktuell, klar. In der Krankenkassenwelt, in der gesamten Gesundheitsindustrie, gleiches Thema, Krankenhäuser etc. Aber auch da nochmal kurz die Frage, lass uns da nochmal kurz reingehen. Ist euer Ziel schon, euch langfristig über zum Beispiel eine klassische BGM-Zertifizierung zu setzen oder als Heil- und Hilfsmittel? Also gibt es da auch Bestrebungen von euch zu sagen, okay, wir gehen dann doch noch mal in diese Regulation und begeben uns da vielleicht auch mit Studien mit entsprechenden Zertifizierungen rein? Oder sagt ihr, so wie wir jetzt gerade aufgestellt sind, mit den Einzelfallentscheidungen, auch was du gerade angerissen hast, dass es einfach nicht mehr irgendwann wegzudenken ist, weil Rückenbeschwerden ist halt eben massentauglich, ja, oder ist ein Massenphänomen und betrifft einen Großteil der Bevölkerung. Wie sind da die Pläne bei euch, wenn du darüber sprechen darfst?
Ja, darf ich? Ein ganz klares Ja. Also da, wo wir jetzt stehen, hört es nicht auf. Wir machen aber, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, was wir machen, machen wir ordentlich. Und deswegen haben wir uns damit ein bisschen Zeit gelassen, auch Erfahrung gesammelt, weil das für uns einfach ganz, ganz essentiell ist, um dann an so eine große Sache ranzugehen. Aber ja, die Pläne bestehen auf jeden Fall.
Gut. Dann lass uns noch mal ein bisschen reinblicken jetzt mit den Plänen. Du hast gerade auch wieder gesagt, ihr habt die Pläne, ihr seid ordentlich. Aber vielleicht kannst du uns und den Zuhörern auch noch mal einen Ausblick geben, wo ihr euch in den nächsten Jahren seht, du dich siehst mit der Lösung und wo du sagst, okay, das sind unsere nächsten Ziele, Meilensteine, die wir uns vorgenommen haben jetzt in einer, man sagt ja immer so in einer nahen Zukunft.
Okay, nahe Zukunft.
Das darfst du jetzt definieren, was das für dich bedeutet. Ne, 3, 5 Jahre mittelfristig, kurzfristig, gibt ja solche Einordnungen. Nein, aber einfach so ein bisschen, wenn man auf die Timeline guckt, wo siehst du dich mit HelpTech und dem Bioback in den nächsten Jahren und welche Meilensteine habt ihr euch jetzt tatsächlich gesetzt? Also ist es so, in 2 Jahren als BGM-Tool registriert zu sein oder einen Vertrag mit der Rentenversicherung zu haben oder wie auch immer. Also solche Meilensteine meinte ich.
Also ein Vertrag mit der Rentenversicherung wäre natürlich absoluter Traum. Das wäre ein Wunschdenken erstmal. Ist aber, wie gesagt, der Plan, auch in solche Richtungen zu gehen mit Kostenträgern intensiver. Der Plan, ich sag mal so ein Dreijahresplan jetzt. Natürlich, dass die Firma weiter besteht, dass sie sich trägt. Das sind natürlich die ganz klaren Ziele. Aber auch, dass ich mal jemanden im Pflegeheim besuche und da einfach Leute mit Exoskelett rumlaufen. Also, dass es keine Seltenheit mehr ist, sondern die Masse. Aktuell haben wir noch so, sind wir in der Phase Early Majority oder Innovators und dass sich das einfach in die Masse hinausträgt. Wir haben aktuell die Prognose, dass es auch in die Richtung sehr, sehr gut aussieht. Also wir haben viel in der Pipeline, wo aber natürlich dieser Budgetierungsprozess, der meistens über ein Jahr geht, wo wir aktuell drin sind, dann fürs kommende Jahr. Also da sind die Aussichten wirklich sehr, sehr gut, dass es am Ende eine flächendeckende Lösung wird und dass wir am Ende genauso viel wie Patientenlifter in den Pflegeeinrichtungen vertreten sind. und sich auch weiter durch die Gesundheitsbranche zieht. Haben wir jetzt schon so ein bisschen den Effekt? Also es multipliziert sich so langsam, sage ich mal, dass viele Kliniken aufmerksam werden, dass Reha-Kliniken auch aufmerksam werden und auf uns zukommen. Dort ist die Anwendung natürlich auch. Ja, das ist so der Dreijahresplan und auch Zertifizierung sind wir natürlich auch dran. Das ist immer ein kleines Kapazitätsproblem. Ich glaube, da kann ich für alle, die in so einem kleinen Bereich arbeiten, sprechen. Die Kapazität ist eigentlich das allergrößte Problem, was man hat. Zusätzlich mit der Zeit. Wir arbeiten dran. Wir haben jetzt gerade, und das hat uns auch, nee, überrascht hat es uns eigentlich nicht, aber sehr gefreut, haben wir gerade die AGR-Zertifizierung bekommen. Die AGR ist Aktion Gesunder Rücken vom Bund gefördert. Ich weiß, ich muss da noch ein paar Zusätze zu sagen. Die müsste ich nur einmal raussuchen. Magst du einmal klatschen? Ja, tatsächlich muss ich das dazu sagen, weil ansonsten kriege ich ja noch die Finger vom AGR. Moment, ich suche es raus. GR, es tut mir leid.
Alles gut. Also ich kenne die Arbeitsgemeinschaft. Alles gut.
Ja, da, also da wurde uns mitgesagt, bla bla bla, Grundsatzkriterien. Oh, wo ist denn das? Wahrscheinlich drehen die mir auch nicht den Hals um, wenn ich es jetzt einfach nicht sage.
Oder wir schneiden es raus.
Das ist schon auch cool. Komm, AGR-Zertifizierung ist schon gar nicht so schlecht.
Ja, das ist cool. Gut.
Gut, nein, dann bleiben wir einfach dabei. Wir haben die AGR-Zertifizierung, Aktion Gesunder Rücken. Ja.
Ja, ihr habt die Zertifizierung von der AGR. Das ist ja schon mal ein sehr schöner Erfolg. Den hättest du auch vorher schon erwähnen können, na, Caro, als Meilenstein. Da auch noch mal ganz kurz die Frage. Jetzt hast du den Dreijahresplan erwähnt. Rückenprobleme, ältere Bevölkerung ist jetzt nicht ein rein deutsches Problem. Wie sieht es mit Internationalisierung aus? Ist das auch ein Thema?
Ja, absolut. Da sind wir gerade dran. Wir haben aktuell das Ziel Dänemark und sind dort auch in den Prozessen mittlerweile drin. Also da gibt es ja gewisse Prozesse, die man für die Kommunen durchlaufen muss. Das sind so Welfare Technology Processes heißen die. Und da sind wir drin in einigen. Und auch die Niederlande sind unser nächstes Zielland. Ja, da sind wir aktuell dran, aber auch da wieder das Thema Kapazität. Da machen wir aktuell den Plan, die Roadmap für, wann genau wir das targetieren. Ich denke mal, gegen Herbst werden wir dort die ersten Schritte reinsetzen, wobei wir auch im August schon ein, zwei Termine in den Niederlanden haben und auch Dänemark. Ja, da geht es dann als nächstes hin, sage ich mal.
Wobei da die Märkte sicherlich vielleicht unter Umständen ein bisschen einfacher sind, was die Regulation angeht, also sicherlich auch lukrativer unter Umständen, wenn mehr so Selbstzahlermentalität, mehr Firmenmentalität da ist, dass die Unternehmen das bezahlen, wobei unsere Unternehmen teilweise in Deutschland ja auch schon viel für die Mitarbeiter machen im BGM, also ne, nicht falsch verstehen, finde ich einen spannenden Ausblick. Ein Thema noch, wenn jetzt einige zuhören, das super finden, vielleicht auch tatsächlich Pflegeeinrichtungen, Entscheider zu hören. Lass uns mal kurz in Richtung des Businessmodells gehen. Da haben wir noch gar nicht gesprochen. Also wie sieht euer Businessmodell am Ende des Tages aus? Wird das Exoskelett geliehen, gekauft, geleast? Welche Lösung bietet ihr an oder seid ihr auch komplett offen und baut immer nach Bedürfnissen des Kunden die Lösung?
Also grundsätzlich haben wir erstmal ein Kaufmodell. Ganz einfach dadurch begründet, dass es für uns eine wahnsinnig große logistische Herausforderung wäre, ein Mietmodell zu machen. Wir hatten durchaus Gespräche mit einem Leasingpartner. Wir haben dort auch ein Angebot. Allerdings hat im Markt noch nie jemand dieses Leasingangebot genutzt. Von daher haben wir in der Richtung keine Erfahrung. Wir haben es hin und wieder mal angeboten, aber naja, wurde dann im Prinzip einfach nicht genutzt. Es wird dann als Einmalanschaffung letztendlich einfach gekauft.
Okay.
Genau, also
Also
da.
da sind aber dann auch die Schulungen mit dabei, das, was du vorhin angesprochen hast. Oder
Genau.
ist es dann auch eine Mengenkalkulation ab einer gewissen Menge, sicherlich auch Rabattierungen, günstigere Preise etc., oder?
Genau, also ab einer gewissen Menge kann man auf jeden Fall drüber sprechen. Die Schulungen sind immer mit dabei, einfach weil das das A und O ist. Wir haben auch die Implementierungsphase, die ist kostenpflichtig, also diese zweiwöchige Phase, wo man das ausprobieren kann. Die wird aber beim Kauf auch mit angerechnet. Also da entsteht dem Kunden dann auch kein Nachteil, wenn er sich für den Kauf entscheidet, kriegt er auch wieder neue Geräte. Und so ist im Prinzip einfach unser Business Model relativ geradlinig, würde ich sagen.
Ja, keep it simple. Einfach,
Genau.
verständlich, perfekt.
Genau. Falls, sorry, falls ich dir dazwischenrede, falls aber mal ein Sonderwunsch ist, grundsätzlich sind wir natürlich offen. Gibt es aber relativ selten.
Ja, ich denke, da so einfach gehalten ist, wird es relativ wenig Sonderwünsche geben, weil es ist ja wirklich simpel, leicht verständlich und auch für jeden nachvollziehbar. Und gerade diese Logistikthema, das ist ja auch, was viele, glaube ich, unterschätzen. Wenn sie sagen, sie arbeiten mit irgendwelchen Zusatzmodulen, ne, und irgendwelchen Hardware-Geschichten, gibt es ja auch verschiedene Beispiele. Also auch das ist vielleicht nochmal ein Tipp für Gründerinnen und Gründer, die zuhören, da nochmal nachzudenken. Und wenn sie in Richtung Leasing-Modell gehen und eine Hardware haben, gerne mal mit dir sprechen, welches Businessmodell sich dann am besten eignet. Zum Ende hin des Podcasts, also erstmal vielen lieben Dank an der Stelle für die ganzen Einblicke. Spannendes Thema, weil, wie gesagt, ich habe ja jahrelang auf Seite der Kostenträger zugebracht und kennt die Thematik, auch das BGM-Thema in Unternehmen, von dem her für mich ein ultra spannendes Thema. Und wir haben zum Schluss des Podcasts ja immer so, ja, zwei Fragen, nochmal persönliche Fragen. Wir sind ja mit persönlichen und deinem Boot eingestiegen. Hinten raus haben wir immer noch so zwei kurze Fragen persönlich. Was ist das Erste, was du machst, um gesund in den Tag zu starten? Darf ich raten? Du legst kein Exoskelett an.
Nein, dadurch, dass ich im Büro arbeite, leider nein. Ich glaube, das Erste, was ich mache, und das ist hauptsächlich nicht für mich gesund, ist dreimal auf die Snooze-Taste drücken. Ist allerdings für meinen Partner und alle, die morgens mit mir sprechen möchten, gesund. Und danach geht es wieder weniger gesund für mich weiter mit einem Kaffee. Weil ansonsten möchte man mich morgens nicht erleben.
Gibt es sonst ein Ritual, wo du sagst, das ist für dich wichtig? Oder bist du eher auch so der Typ, wo sagt, okay, mir geht's heute so, mir geht's heute so, und das dann tatsächlich außer jetzt mal den Kaffee ausgeklammert, wo du einfach sagst, okay, es gibt verschiedene Wege, in den Tag zu starten?
Ja, und da werden jetzt einige Leute, glaube ich, ins Lachen kommen. Ich gucke jeden Morgen das Frühstücksfernsehen. Und das ist mir tatsächlich so wichtig, dass es, ja, ich glaube, einfach für meine mentale Gesundheit einen gewissen Teil dazu beigetragen hat. Das mache ich tatsächlich, stehe auf, ich mache mir einen Kaffee und setze mich dann aufs Sofa und schalte erstmal das Frühstücksfernsehen ein. Und ich habe es seit 10 Jahren nicht einmal verpasst.
Okay, das ist ja so ähnlich wie bei anderen Serien, wobei jetzt Frühstücksfernsehen, ich gucke es nicht, aber es ist ja keine Soap. Aber okay, aber du bist zumindest, also ganz offen, warum soll man jetzt ins Lachen kommen, wenn man jetzt ehrlich ist? Früher hat man die Tageszeitung gelesen, klar, da geht man jetzt weg, ob ich das jetzt digital gucke oder mir die Informationen und die neuesten Updates und die Nachrichten aus der Welt hole, finde ich persönlich auch einen ganz guten Weg tatsächlich. Und das kann ja jetzt eben über TV sein oder über andere Medien. So ein bisschen, was ist passiert auf der Welt? Ich glaube, das ist immer ganz gut, so ein bisschen out of the box zu denken. Gut.
Ja, schön formuliert.
Ja, absolut. Früher war es die Tageszeitung. Ja, also ich kann mich noch erinnern, da lag die Tageszeitung morgens da. Und dann hast du die gelesen, zumindest die Headlines, damit du weißt, was passiert draußen. Zweite persönliche Frage an dich, das geht immer in diesem Bereich. Es gibt ja Gesundheitsmythen und wir geben ja jedem Gast immer eine Chance, einen Gesundheitsmythos aus der Welt zu räumen, wo du jetzt sagst, Matthias, also das taucht immer wieder auf. Aber hey, das ist absoluter Blödsinn. Dem ist nicht so. Gibt es einen Gesundheitsmythos, den du jetzt hier für ein für alle Mal aus der Welt räumen möchtest?
Jein, ja. Also das eine ist, ich glaube, das begegnet mir gerade häufig von älteren Menschen, dass man sofort krank wird, wenn man keinen Schal um hat oder keine Mütze auf. Leute, ja, es trägt zum Risiko dabei, aber wenn ihr ein gutes Immunsystem habt und ansonsten warm angezogen seid, dann passiert das nicht. Und ganz, ganz kurzes Shoutout noch an meinen Lebenspartner. Man verliert nicht 70% der Wärme über die Füße oder über den Kopf.
Gut, lassen wir es so stehen. Wer dazu mehr wissen möchte, wir packen ja deine Kontaktdaten in die Shownotes, darf sich gerne bei dir melden. Bringt uns tatsächlich zur letzten Frage, liebe Caro. Jetzt haben wir sehr viel über dich erfahren, über die Lösung erfahren. Die klassische Frage zum Schluss: Wer darf, wer soll, wer muss sich bei euch melden und wo findet man dich, Schrägstrich, Helptech, Schrägstrich, den Bionic Bag?
Genau, also es darf sich natürlich jeder melden. Jeder, der Gefahr läuft, Rückenschmerzen zu haben irgendwann. Jeder, der in körperlich anstrengenden Berufen, gerade in der Pflege arbeitet oder der schon Rückenschmerzen hat. Und ihr erreicht uns im Prinzip ganz einfach über LinkedIn. Da haben wir einfach Helptech-Exoskelett oder über unsere Website. Das ist die www.htexo.de.
Wunderbar. Dann sage ich vielen lieben Dank. Wie gesagt, wir packen alles in die Shownotes, LinkedIn-Profil, die Homepage. Und wie gesagt, wenn auch Pflegeeinrichtungen zuhören, Entscheider aus Pflegeeinrichtungen, ne, dürft sich gerne mal für eine Demo-Version bei dir melden. Ich sage vielen lieben Dank an dieser Stelle. für deine Zeit, für die Einblicke in ein, finde ich persönlich, sehr wichtiges Thema, hatten wir vorher schon. Und drück dir die Daumen und wir hören uns ja nochmal in der zweiten Folge mit nochmal ein paar noch mehr praktischen Insights und Tipps. Und ja, freue mich dann auf die zweite Folge. Sag lieben Dank und wünsche dir alles Gute, liebe Caroline.
Ja, Matthias, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und dir natürlich auch.